knallhart. Also das Artensterben, wenn wir überhaupt was erreichen, können wir es nur lindern. Wir stehen definitiv vor der Frage, was jetzt in der Corona-Krise die Triage wäre. Das dürfen wir schon, wenn wir es global sehen und wenn wir wirklich Standards errichten wollen, also die Leute, die da in Brüssel unterwegs sind oder so, die dürfen mit sowas knallhart kalkulieren. Da sind wir längst. Aktuell brisantes Beispiel wäre zum Beispiel unser Rotmilan gegen die Windmühlen. Wir brauchen auch, das ist auch nicht so ganz weit verbreitet, wir brauchen auch aus naturschutzfachlichen Gründen die Energiewende. Also ein Artenkiller, der hier unterwegs ist, ist nicht nur die intensive Landwirtschaft und Ähnliches, sondern auf ähnlicher Augenhöhe ist das die Nährstoffanreicherung über die Verbrennungsmotoren, die Stickstoff fixieren und dann über den sauren Regen Nährstoffe abrechnen. Einfaches Beispiel wäre Niedermoore, die wir nicht renaturieren können, weil der Nährstoffeintrag alleine macht, dass die uns verbuschen und nichts hält das auf. Und Hochmoore degradieren zu Niedermooren, einfach wegen dieser Nährstoffanreicherung. Da ist das noch relativ gut zu verstehen. Das betrifft aber auch jede magere Wiese, wo noch Orchideen sind. Und das betrifft auch Wälder. Das ist ein großflächiger Prozess. So, wir brauchen also auch aus naturschutzfachlichen Gründen die Energiewende, dass wir von der Verbrennung wegkommen. Und wenn Windräder dazugehören, wie bringen wir dann den Rotmilan über die Runden? Weil für den sind wir verantwortlich. Wir haben 60% seines Netzbestandes in Deutschland. Also wenn ich irgendeinen Ornithologen aus Übersee hier hätte und will dem das Beste zeigen, was wir hier haben, dann ist das nicht das Blaukehlchen, sondern dann muss ich ihm den Rotmilan zeigen, der hier überall rumfliegt. Und der ist tatsächlich dann durch die Energiewende gefährdet. Was machen wir, wenn es spitz auf Knopf kommt? Wenn wir da noch einen Windpark brauchen und da brütet der, ne? Also da haben wir den Konflikt schon. Da muss ich jetzt trennen, was ich zu tun habe in meinem Job und was ich persönlich meine. Das muss nicht immer unbedingt zur Deckung kommen. Also das System versucht immer noch, das planungstechnisch unter einen Hut zu bringen. Wenn ein Rotmilan eine Brutbeziehung zu verschiedenen Windrädern hat, dann muss man eben bestimmte Standorte aufgeben oder in bestimmten Zeiten die Windmühlenräder stoppen und das ökologisch baubegleiten und alles Mögliche machen, um solche Sachen zu minimieren. Und das Entscheidungskriterium guter fachlicher Praxis wäre, es wird nur genehmigt, wenn der Erhaltungszustand der lokalen Population dabei nicht beeinträchtigt wird. So sind die Vorgaben. Und wir sind aufsichtsführend, das sicherzustellen. Das wäre jetzt aber nicht in meinem Ressort, sondern diese Windmühlen sind meistens beim Regierungspräsidium auf der oberen Behördenebene plant festzustellen. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass wenn die Energiewende gelingt und die Windenergie dabei ihre Rolle spielt, die man ihr im Moment zumisst, dann nehme ich wahr, dass manche pessimistisch sind, die von dem Fach wirklich was verstehen, dass der Rotmilan das aushalten wird. Es kann sein, wir müssen damit rechnen, dass wir das nicht schaffen. Und wir hätten dann tatsächlich so eine Art Triage. Also ich halte das für ein realistisches Szenario. Aber es ist eins von mehreren. Die Grenzen des Wachstums, ja klar, da war ich damals auch, also im Studium hatte ich nicht mehr die Zeit, das wirklich zu verfolgen, aber das hat mich durchaus mitgeprägt, ja. Wann ist der rausgekommen, die Grenzen des Wachstums? 1972. Der gute Club of Rome ist ja heute auch ein bisschen in Verruf geraten, nicht? Die meisten meinen ja heute, das wären damals Prognosen gewesen, die heute als Lachnummer dastehen. Sowas sagt ja eine Werner Sinn zum Beispiel auch ganz öffentlich. Ich denke, was mal wichtig wäre, auch öffentlich zu transportieren, da wären vielleicht auch die Lehrer und Schulen gefragt, dass das erstmal ein Riesenmissverständnis ist. Was der Club of Rome damals gemacht hat, waren keine Prognosen. Das waren Szenarien. Und Szenarien haben ihre Voraussetzungen. Das können wir jetzt gerade, wir sind in der Corona-Krise, in komprimierter Form und in Zeitraffer auch gerade wieder erleben. Die Virologen, was die machen, sind keine Prognosen und keine Regierungsempfehlungen, sondern wenn sie seriös unterwegs sind, machen sie ein Spektrum von Szenarien. Sie machen ein Worst-Case-Szenario unter Voraussetzungen und sie machen ein Best-Case-Szenario unter Voraussetzungen. Und das hat der Club of Rome damals genauso auch gemacht. Wenn man das heute rekapituliert und diese Voraussetzungen der einzelnen Szenarien, die damals gemacht worden sind, nachprüft, dann kommt man zu dem Ergebnis, oh, die Ergebnisse, die damals verkündet wurden, die stimmen bis heute im Grunde. Und heute hat noch in der öffentlichen Wahrnehmung jeder im Kopf, das Erdöl ist in 30 Jahren oder 20 Jahren oder so zu Ende und das ist einfach nicht der Fall. Da sind viele Missverständnisse drin und der Club of Rome ist da meines Erachtens ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten. Das macht man sich heute zu leicht. Ja, also Von der Ökologenseite trage ich natürlich Sorgen mit, dass die Erde begrenzte Ressourcen zur Verfügung stellt. Ist aber ein komplexes Thema, ist nicht einfach abzufrühstücken. Ich könnte eine Anekdote anbieten, man wird ja einfach auch älter, das ist jetzt nicht, das kann ich nicht wissenschaftlich vertreten, aber was mich sehr beeindruckt hat, ist, wir hatten ja neulich erst eine Krise, nicht, mit Lehman Brothers, als die gestürzt sind. Und da in der Zeit war ja der Ölpreis ausgesprochen volatil. Das hat ja eine Phase, da konnte man ja fast an der Tankstelle ablesen, was beim Bäcker das Brot kostet. Wir hatten wirklich buchstäblich in der Wahrnehmung den Konflikt Teller oder Tank. Den konnten wir sehen. Und wir waren ja jahrzehntelang beraten, alle miteinander, von der Internationalen Energieagentur, die Leute, die jetzt in der Tradition vom Club of Rome die Sachen beobachtet haben und die so ein bisschen als Peak-Euler unterwegs waren, haben dann immer gespottet, haben gesagt, ja, die Erdölkonstante, die Internationale Energieagentur verkündet mal wieder, das Erdöl hält noch 40 Jahre. Kann man glauben? Und in dieser Krise, in dieser Situation, hat dann der Sprecher der Internationalen Energieagentur, der Statthalter der Erdölkonstante, es hält noch 40 Jahre, hat dann einen denkwürdigen Satz gesagt. Wir müssen das Öl verlassen, bevor es uns verlässt. In dem Peak dieser Krise, in der Nähe des Punktes, wo der Ölpreis durch die Decke ging. Und dann wurden in Amerika Ressourcen zu Reserven durch neue Techniken, was die Ökonomen immer predigen, ne, das, was jetzt wirtschaftlich förderbar ist, das ist in einer Mangelsituation so, dass dann auch teurere Sachen wirtschaftlich förderbar werden. Und die Ecke ist ja sehr, sehr skeptisch, wenn man dort argumentiert, irgendeine Reserve ginge zu Ende, irgendein Stoff ginge zu Ende. Ja, und dann ist der Ölpreis ins Bodenlose gefallen und gerade ist er wieder sehr volatil. Was soll man davon halten? Wie soll man also beurteilen, was wir wirklich haben? Und die ökologische Ansicht ist da eigentlich auf dem tiefgründigeren Niveau ein bisschen anders unterwegs. Und das ist also gar nicht so leicht zu erklären eigentlich. Also wir können ein paar Sachen sagen, die einfach sind. Wir können zum Beispiel eine globale Bruttoprimärproduktion unserer Biosphäre errichten und aufstellen und sagen, mehr können wir nicht essen, mehr ist nicht verfügbar. Und dann können wir uns die Verfügbarkeiten anschauen unter bestimmten technischen Einflüssen, unter bestimmten Einflüssen von Umweltsünden. Wenn wir jetzt die Korallenriffe verlieren, verlieren wir Fischstuben, dann ist natürlich weniger Fisch verfügbar per se. Dann arbeiten wir an unseren Kapazitäten was herunter, was nicht gut ist. Aber das Eigentliche, das hat man damals beim Club of Rome auch schon gesagt, da hat man gesagt, das war zusammen im Zusammenhang mit der Grünen Revolution damals, wir fressen Erdöl. Damit war gemeint, dass wir mit teurem Energieeinsatz Mineraldünger produzieren und den auf die Felder schmeißen und damit unsere Biomasse technisch erhöhen. Dann ist mehr Biomasse verfügbar. Und das meinte, wir fressen indirekt Erdöl. Das ist eigentlich noch prekärer, die Situation. Wir machen uns durch technische Entwicklung immer abhängiger von eben dieser, weil wir mit dieser technischen Entwicklung immer mehr Biomasse verfügbar machen. Und so dann, wenn große Krisen entstehen sollten, uns in eine technische Abhängigkeit begeben. Und wenn dieser Prozess fortschreitet, wenn jetzt immer mehr Ressourcen wieder zu Reserven werden, indem durch eine Mangelsituation wieder mehr investiert wird, dann wird die Fallhöhe für die Zivilisation immer größer. Das ist so eher, wo ein Ökologe jetzt mit besorgniserregenden Argumenten eingehen würde. Aber ein Wald- und Wiesenbiologe ist damit ein bisschen überfordert. Das musste schon der WBGU zum Beispiel überlassen, dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung oder entsprechenden Gremien in der UNO. Da gehört das hin. Du meinst, wenn ich zum Beispiel professionell ahnen kann, was mit der Biodiversität auf der Erde passiert und ich dann berufspraktisch in diesen Abgrund jeden Tag schaue, wie ich damit fertig werde. Ja, meine Zeit auf dem Globus ist begrenzt. Die meisten Sachen liegen in der Zukunft. Ich beobachte, wie es Menschen gibt, die vor dem blühenden Rapsfeld stehen und die Natur beträllern und gar nichts vermissen, was mich jetzt traurig machen würde. Dann merke ich, dass man sowas mit verschiedenen Maßstäben messen kann und nicht jeder vermisst die Insekten, die gerade sterben. Ich denke, die meisten werden mit mir sehr traurig sein, wenn wir jetzt die Korallenriffe in Kürze verlieren werden, also mindestens auf der Mittelfrist. Zumindest in der Quantität. Das bahnt sich jetzt an. Und gar nicht mal unbedingt nur wegen der Erwärmung, sondern auch wegen der Kombination mit der Meeresversauerung. Und es wird noch spannend, welches von beiden dann verheerender wirkt. Also es ist nicht mal alles nur die Temperatur. Also eigentlich, wenn du mit so einer Neigung zur Naturliebe und so ins Biologiestudium kommst, dann machst du eigentlich die Erfahrung, dass du da ganz auseinandergenommen und neu wieder zusammengesetzt wirst. Also gegen so ein Narrativ, wie du sagst, vom traurigen Eisbär bin ich immun. Wie soll man also beurteilen, was wir wirklich haben? Und die ökologische Ansicht ist da eigentlich auf dem tiefgründigeren Niveau ein bisschen anders unterwegs. Und das ist also gar nicht so leicht zu erklären eigentlich. Also wir können ein paar Sachen sagen, die einfach sind. Wir können zum Beispiel eine globale Bruttoprimärproduktion unserer Biosphäre errichten und aufstellen und sagen, mehr können wir nicht essen, mehr ist nicht verfügbar. Und dann können wir uns die Verfügbarkeiten anschauen unter bestimmten technischen Einflüssen, unter bestimmten Einflüssen von Umweltsünden. Wenn wir jetzt die Korallenriffe verlieren, verlieren wir Fischstuben, dann ist natürlich weniger Fisch verfügbar per se. Dann arbeiten wir an unseren Kapazitäten was herunter, was nicht gut ist. Aber das Eigentliche, das hat man damals beim Club of Rome auch schon gesagt, da hat man gesagt, das war zusammen im Zusammenhang mit der Grünen Revolution damals, wir fressen Erdöl. Damit war gemeint, dass wir mit teurem Energieeinsatz Mineraldünger produzieren und den auf die Felder schmeißen und damit unsere Biomasse technisch erhöhen. Dann ist mehr Biomasse verfügbar. Und das meinte, wir fressen indirekt Erdöl. Das ist eigentlich noch prekärer, die Situation. Wir machen uns durch technische Entwicklung immer abhängiger von eben dieser, weil wir mit dieser technischen Entwicklung immer mehr Biomasse verfügbar machen. Und so dann, wenn große Krisen entstehen sollten, uns in eine technische Abhängigkeit begeben. Und wenn dieser Prozess fortschreitet, wenn jetzt immer mehr Ressourcen wieder zu Reserven werden, indem durch eine Mangelsituation wieder mehr investiert wird, dann wird die Fallhöhe für die Zivilisation immer größer. Das ist so eher, wo ein Ökologe jetzt mit besorgniserregenden Argumenten eingehen würde. Oh, so ein handelsüblicher Ackerboden hat eher 30 cm und je nachdem, was für Bodentypen das sind, gibt es da unterschiedliche Schichten. Was vielen auch nicht klar ist, ist, dass Böden in ihrer Fruchtbarkeit sehr unterschiedlich global verteilt sind. Also die Böden, die grundsätzlich fruchtbar sind, sind entweder vulkanischen Ursprungs oder sind von den zu Ende gegangenen Kaltzeiten, also letzte Kaltzeit im Würmglazial vor 10.000 Jahren, als die Eisbedeckung wegging, dann hat da die Bodenbildung wieder eingesetzt. Und was die beiden Sachen jetzt verbindet, diese jungen Böden, die von der Gletscherbedeckung freigelegt worden sind und sich dann von da wieder entwickelt haben, oder die vulkanischen Böden, beide sind jung. In geologischen Zeiten sehr jung, wenige tausend Jahre alt. Und deswegen haben die noch viele Nährstoffe. Das ist der Grund, weshalb Ostasien, Mitteleuropa und Nordamerika die Kornkammern der Erde sind. Man kann nicht einfach sagen, in Afrika kann man die gleiche Produktivität erreichen wie in diesen Regionen. Und selbst bei uns ist etwas wie zum Beispiel Wald und Acker nicht irgendwie zufällig verteilt oder so kulturhistorisch einfach gewachsen, sondern es ist tatsächlich so, dass in der Regel ein Wald, der heute so dasteht, auf einem Boden stockt, der für den Ackerbau gar nicht so gut geeignet ist. Das liegt an Bodentypen. Also Böden entwickeln sich ja aus dem Ausgangsgestein, aus dem sie hervorgehen, und nicht jedes Ausgangsgestein liefert gut und viel Mineralien. Also die fruchtbarsten Böden, die wir haben, gehen aus Löss hervor. Das sind Gesteinsmehle, die mit starken Winden während der Kaltzeit ausgeblasen wurden und wieder abgelegt wurden, meistens dann also hier zum Beispiel rechtsrheinisch, und die Westwinde, die damals stark geblasen haben, haben diese Lössböden dann bis ins Rheinheimer Hügelland und so geblasen. Wir haben hier im Rheintal selber haben wir ein riesen Sandgebiet. Das reicht von Rastatt bis Mainz, weil die groben Bestandteile dann eher liegen bleiben und die feinen Bestandteile fliegen dann weiter. Und wenn du diese Korngröße von Mehlkonsistenz ungefähr hast, bodenartlich heißt das Schluff, das ist etwas feiner als Sand und etwas gröber als Ton, dann ergibt das einen Lössboden. Und das ist so das Fruchtbarste, was wir haben. Es ist ein Gesteinsmehl, was also viel Oberfläche hat, sodass es schnell verwittern kann. Und was der Rhein letztlich aus den Alpen her geschafft hat, und das sind basische Mineralien, die bringen viel Kalk mit. Und das ist ein Ausgangsgestein, was ja fruchtbare Böden macht. Die Lössböden sind ja äolisch, also mit dem Wind in die Hänge geweht worden oder in die Windschatten der nächsten Gebirgskette vom Odenwald. Da liegen die Lössböden.
Im Rheintal sind die groben Bestandteile liegen bleiben, das sind die Sandböden. Aber so wie damals der Rhein, der Unbegradigte, da durchgegangen ist und von unserer Seite hier, von Darmstadt aus gesehen, erst nochmal der alte Neckar, der da auch lang ging und auch mäandrierte. Das sind Auenböden. Das sind sehr heterogene Böden. Die sind ja auch junge Böden, weil die ja immer wieder neu sedimentiert wurden und insofern auch fruchtbar. Also man sagt, umgangssprachlich sind nicht ausgelaugt. Was dahinter steht, ist, dass basische Nährstoffe eben mit den Säureeinträgen aus dem Regen und so ausgewaschen werden und sich aufbrauchen. Mit technischem Aufwand kann man natürlich mangelnde Bodenfruchtbarkeiten kompensieren. Man kann sie einfach pflügen, dann werden sie locker, kann dann Luft reinlassen. Man kann einfach mangelnde Nährstoffe zugeben durch Düngung. Klar, auf der norddeutschen Geest, völlig unfruchtbare Böden, kann man alles Mögliche anbauen, wenn man nur genug drauf kübelt. Aber was das dann wieder mit dem Grundwasser macht, ist dann eine andere Frage. Also wenn man zum Beispiel, du hast eben die Rheinbegradigung erwähnt, bevor das passiert ist, guck dir mal eine alte Bodenkarte an, da siehst du das noch wunderschön. Die Böden, die der Rhein, der damals durchs Rheintal meandriert hat, hinterlassen hat, die sind da immer noch drin. Und dann siehst du omega-förmige Mäander, die letztlich geht das Rheintal hier von Mittelgebirgsrand bis Mittelgebirgsrand. Und da war Umlagerungsdynamik durch die Flüsse. Und diese Umlagerungen, die haben dann Entwicklungen von der Vegetation, vom Rohboden bis zum Wald, immer wieder neu, stellenweise in Raum und Zeit, in Fenstern verschieden, an den Anfang gesetzt. Und was wir jetzt in unserer Kulturlandschaft nicht mehr haben, sind diese zerstörerischen Kräfte, seien es Brände, seien es Verwehungen, seien es Kalamitäten auch, sei es durch Beweidung verursachte Eingriffe, Eingriffe ist jetzt, ist ein definierter Begriff, Faktoren, oder Umlagerungsdynamik in den Auen. Die setzen solche Entwicklungsprozesse wieder an den Anfang und das haben wir nicht mehr durch Festlegung oder durch intensive Nutzung. Wir haben das nur aus zweiter Hand in den Bergbaugebieten, wo die Bagger fahren, da ist das noch. Da haben wir Rohrböden, da haben wir Entwicklungen, die wieder, immer wieder neu an den Anfang gesetzt werden und alle Zwischenstadien, die sich da etablieren. Und deswegen tummeln sich Listen von gefährdeten Arten in Bergbaugebieten oder auf Truppenübungsplätzen auch. Das ist oft nicht bekannt, ja. Deswegen ist Naturschutz ein Thema im Bergbau, ja. Die ganzen Auenamphibien, die sind in der Aue weitgehend ausgestorben und wir haben hier bei uns immer noch Steinbrüche mit sowas wie, weiß nicht, ob du den Namen je gehört hast, Wechselkröten, Gelbbauchunken, Kreuzkröten. Es gibt nicht nur Erdkröten und Grasfrösche. Bei so manchem Bergbaugebiet, wenn man das in der Zeitung sieht und das wird dahin plakatiert als große Umweltsünde und als Loch in der heilen Biosphäre oder so, das sehe ich tatsächlich mit lachendem und einem weinenden Auge. Also da denke ich manchmal auch, genau so lassen. Die nächsten 20 Jahre entwickelt sich das prima, wenn man da gar nichts macht. Altlasten sind noch ein Thema, nicht? Also das ist nur die enge Naturschutzperspektive dann. Und natürlich würden solche Gebiete von Natur aus dann wieder einfach zum Gewässer. Und dann sind diese Brachen und Sukzessionsstadien, wie wir es nennen, natürlich auch weg. Das heißt, du musst vielleicht wieder Aufwand treiben, das so zu erhalten. Die besten Konzepte, die man so hat, ist, wenn das nicht von alleine flutet, ist, dass man dann hinterher einen Naturschutzschäfer hat, der das offen hält. Das sind so die besten Konzepte, die man dann hat. Ach, ich habe ja täglich damit zu tun, deswegen kommt das nicht immer so hoch. Also im Moment macht mich schon traurig, dass wir im Great Barrier Reef in Australien gerade die dritte Korallenbleiche in 5 Jahren erleben. Das ist für mich erschütternd, das geht mir nahe, ja. Dass es sich andeutet, die Warnungen sind ja schon lange raus, dass wir unsere Korallenriffe verlieren werden. Als Lebensraum, als Fischstube, als Erlebnisraum, als etwas, was Küstenschutz macht, finde ich nicht schön. Was hinter der Korallenbleiche steckt, ist, diese Tierkörper haben ja Zooxanthellen in ihrem eigenen Körper. Das ist wie eine kurzgeschlossene Nahrungskette. Das hast du übrigens oft in der Ökologie, dass wenn die Verfügbarkeit von Nährstoffen sehr gering ist, dann hast du solche kurzgeschlossene Nahrungsketten. Und diese Gewässer, wo Riffe entstehen, sind normalerweise sehr, sehr nährstoffarm. Und die Korallen, die Tiere sind und Plankton mit ihren Tentakeln aus dem Wasser fischen, die ergänzen ihre Nahrungsquellen mit Photosynthese durch symbiontische Algen, die in ihrem Körper leben. Das sind die Zooxanthellen. Das heißt, sie leben auch von Licht. Und die halten eine bestimmte Temperatur nicht aus. Das ist wie wenn du beispielsweise eine Hefe nimmst und daraus einen Wein braust und der Alkoholgehalt wird zu hoch, dann vergiften die irgendwann und fangen an zu fuseln. So ist das wohl bei der Korallenbleiche auch, dass diese Zooxanthellen Giftstoffe aussondern, weil ihre Enzymkaskaden aus dem Temperaturoptimumbereich rausgehen und dann vergiften die den Tierkörper der Korallen und dann schmeißen die den raus. Und dann sind die nicht mehr bunt, sondern bleich. Das ist die Korallenbleiche. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen ein Wettrennen, woran sie schneller sterben werden, an der Versauerung. Mehr CO2 in der Atmosphäre macht ja auch mehr gelöste Kohlensäure im Oberflächenwasser der Meere und der pH-Wert sinkt. Und pH-Werte geben eine funktionale Umgebung für die Enzymtätigkeit in unserem Stoffwechsel. Und diese Bandbreite wird dann irgendwann verlassen und diese Tiere halten das nicht mehr aus und sterben. Also im Laufe des Studiums habe ich so dann Richtung Hauptstudium gnadenlos die Fächer gewählt, die so meiner Identität am ehesten entsprachen. Also Feldbotanik, Ökologie, Zoologie und normalerweise trennt man das ja schon. Ich habe das alles genommen und auf Feldökologie ausgerichtet. Und als sich das dem Ende genähert hat, war ich im kleinen Freundeskreis, mit dem wir auch Großpraktika gemacht haben und haben uns überlegt, was macht man beruflich daraus? Dann war halt eigentlich die Frage, bleibt man an der Uni, forscht man weiter, geht man Richtung Promotion, am besten Habilitation und dann schaut man, kann man das auch sehr lange mit vertagen. Manche spotten auch, das ist dann ein Gelegenheitsdoktor, den man dann da macht. Oder, das war dann, was aus der engsten Clique eigentlich rauskam, gehen wir in die Anwendung. Und was macht man mit Ökologie? Da bot sich dann diese Gutachterbranche an, dass man in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Antragsteller berät. Und so bin ich da reingekommen. So kam ich dann schnell in die Rolle, dass mir die Feldbefunde zugetragen wurden, weil ich ja botanisch und zoologisch beidseitig aufgestellt war und habe die Sachen zusammengeschrieben. Das war so mein Einstieg in die Gutachterbranche. Also mein erstes Gutachten weiß ich noch auswendig. Das hat der Kommilitone und Freund bekommen von einem, der immer noch in der Szene ist und den ich auch immer noch kenne. Das war ein Pflegeplan für ein Naturschutzgebiet hier in der Nähe. Da haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, was ist denn da? Dann haben wir uns überlegt, was finden die Tiere und Pflanzen, die da schutzwürdig sind, das sie brauchen und haben dann Gestaltungspläne gemacht, wie man das so weiter nutzt, forstwirtschaftlich und landwirtschaftlich, dass die Arten dabei über die Runden kommen und die Erhaltungsziele dieses Naturschutzgebietes. Das nennt sich Pflegeplan. Eine anständige Bestandserhebung geht normalerweise über wenigstens eine Vegetationsperiode. Wird nicht immer eingehalten. Manchmal gibt es auch Großprojekte, die mehrjährig sind. Wenn man zum Beispiel ein Monitoring macht und will eine bestimmte Entwicklung darstellen, dann kann sowas auch mehrjährig sein. Da gibt es auch Dauerbeobachtungsflächen und unterschiedliche Konzepte und Methoden. Also davon eine Familie ernähren zu wollen, ist nicht unmöglich und die Branche hat sich etabliert. Das geht. Du bist halt selbstständig. Du musst halt schauen, dass du dann auch deine soziale Sicherung dabei meisterst. Und da sehe ich viele ehemalige Kollegen auch ein bisschen in Notlage geraten, wenn man da nicht rechtzeitig hinterher ist. Das war für die, wenn ich mich recht entsinne, Wasser- und Schifffahrtsämter, die Gewässerunterhaltung betreiben. Also, dass die Leine schiffbar bleibt, dass die Schleusen instand bleiben, dass man das mit allen möglichen Konflikten vereinbart. Von Gehölzschnitt bis über Ufersicherung und den Naturschutz eben auch. Das ist schon lange her, damals gab es die Wasserrahmenrichtlinie noch nicht, die es heute gibt. Man wieder mehr versucht rückzubauen und die Gewässer zu renaturieren. Das war noch ein bisschen vor dieser Zeit. Das war eigentlich eine Beratung der Wasser- und Schifffahrtsämter. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Auftragslage genau entstanden ist. Mit im Boot war jedenfalls auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. War die projektleitend oder hat die das sogar ausgeschrieben, weiß ich nicht, weil es war kein typischer Gewässerunterhaltungsplan, sondern die Lahn ist ja nun auch ein sehr beliebtes Erholungsgewässer und gilt auch noch, je nachdem, was für einen Maßstab man da ansetzt, als relativ naturnah. Insofern hat die noch mal ein paar Besonderheiten, ähnlich wie die Altmühl. Mehr Naturnähe mit der normalen Gewässerunterhaltung zu vereinbaren. Also Naturschutz nicht nur bei den Naturschützern zu belassen, sondern andere Verwaltungsverfahren und behördliche Aktivitäten und andere Nutzungen auch mit Naturschutz heranzuführen, ein Naturschutz.
dass das dort etabliert wird. Das hat sich mittlerweile in der Verwaltung versucht zu etablieren, dieses Prinzip. Das nennt man in der Verwaltung Genehmigungsverfahren. Das heißt, eine Behörde, die irgendeine Genehmigung ausspricht, sei es eine Baugenehmigung, sei es eine wasserrechtliche Genehmigung, soll den Naturschutz mit bescheiden und wird da von den Naturschutzbehörden beraten. Der Gedanke ist, dass eben alle sich um Naturschutz kümmern und es soll auch bürgernah sein, dass ein Antragsteller zu einer Behörde geht und alles andere in dem Bescheid mit abgefrühstückt wird und er nicht zu vielen Behörden dackeln muss. Natürlich hast du dann die Kommunikationsprobleme und die Gewerkegrenzen, dass das behördenintern dann kommuniziert wird und meistens scheitert das eigentlich bis jetzt. Aber das sind die Wünsche, die dahinter stehen. Was wir dort gemacht haben, ist erstmal eine anständige Betrachtung, die so gutachterlich unterwegs ist, macht erstmal eine Bestandsaufnahme. Wir müssen erstmal schauen, was ist da. Also haben wir von ein Ruderboot gestellt bekommen von dem Wasser- und Schifffahrtsamt, von dem dortigen, und sind, glaube ich, in Fürfurt an der Lahn gestartet und haben erstmal eine Kartierung gemacht. Wir haben alles, was man von der Lahn aus selber sehen konnte, Biotoptyp kartiert, so heißt das. Man kann die Landschaft draußen unterschiedlich bestandserheben. Man kann wissenschaftliche Methoden anwenden und Pflanzengesellschaften bestimmen. Man kann aber auch was anderes versuchen, was sich in den Behörden etabliert hat. Das geht meistens über sogenannte Biotoptypen, die etwas anders definiert sind. Jedenfalls beschreibt man dann ein Lebensrauminventar, was da ist. Und wir haben dann als ausgebildete Biologen noch ein bisschen geschaut, was uns auf der Basis von Zufallsfunden, so nennen wir das, dann noch alles auffällt dabei. Aber ausgeschrieben war erstmal eine Biotoptypkartierung, das haben wir erstmal gemacht. Und auf Basis dessen haben wir so die Wertigkeit der Naturräume und der Abschnitte bestimmt und Vorschläge gemacht, wie man die Wertigkeit erhöhen kann und das vereinbaren kann mit der Unterhaltung des Gewässers. Also das meiste, was ich benutze, sind Bestimmungsbücher, weil ich keine Gruppe speziell kann, brauche ich die viel, weil, also das mache ich ja jetzt kaum noch, aber als ich als Gutachter unterwegs war, hatte ich nie eine Spezialgruppe, das ist ein Mangel. Aber ich hatte wieder den Vorteil, dass überall, wo ein Experte für irgendwas fehlt, bin ich dann in die Lücke gesprungen und habe in meinen Büchern diese Scharte versucht auszuwetzen. Und so habe ich also in meinem Leben schon alles Mögliche bestimmt, von Kurzflügelkäfer über angezogene Pflanzenwespen. Das Übliche eigentlich sind Heuschrecken. Vögel sind ganz wichtig, Botanik ist ganz wichtig. Vögel und Botanik sind mal das Wichtigste überhaupt. Und da setzt sich dann einiges drauf, wie Tagfalter und Heuschrecken sind beliebte Gruppen. Und dann wird es schon exotischer. Laufkäfer, Wildbienen, das macht man schon seltener. Also die Lahn ist ein kulturhistorisch bedeutsamer Fluss gewesen, der auch dem Transport gedient hat. Da waren auch noch Reste von da. Es gab diese Treidelpfade links und rechts der Lahn, wo man die Boote, mit denen man runtergeschippert ist, dann wieder hochgezogen hat damals. Und diese Treidelpfade waren so Aspekt, der naturschutzfachlich für uns wertvoll war, weil der war etwas offener, vom Boden her auch offen und damit nährstoffärmer als die Umgebung gewesen. Und da haben sich dann so ein paar Reliktarten rübergerettet, die früher mal in Grünland vorkamen, was nicht gedüngt war. Und heute, wenn es landwirtschaftlich genutzt wird, ist es meistens gedüngt. Und dann sind diese Arten, die an nicht gedüngte Böden angewiesen sind, dann verdrängt. Und auf diesem Treidelpfad gab es noch Reste von zum Beispiel Wiesensalbei und ein bisschen anspruchsvollere Insekten. Heute hat man die Ziele sehr viel höher gesteckt, was nicht heißt, dass man davon was erreicht hat. Das sind zwei Paar Schuhe. Heute mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie möchte man, ja, knallhart, also es gibt so eine dicke Kartieranleitung von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser vom Bund und die legt diese Kriterien alle fest und nach diesen Kartierkriterien kann man sich einen Abschnitt von einem Gewässer hernehmen, bei der Lahn beispielsweise 400 Meter oder bei der Gersprenz wären es 100 Meter und kann die nach diesem Schema benoten. Und da kommt in der Notenskala von 1 bis 7, ähnlich wie in der Schule, 7 ist schlecht, 1 ist gut, kommt dann eine Ziffer raus und das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist, dass man in Ortschaften das Ziel 5 erreicht und in der freien Landschaft das Ziel 3. Damit wäre man ökologisch so zufrieden, weil man sagt, ein Lebensraum muss nicht super optimal sein, um alle Arten über die Runden zu bringen. Suboptimal reicht dann auch schon, wenn das im Gesamtzusammenhang so klappen würde. Auch wenn die Note 3 wirklich sich quantitativ draußen umsetzen lassen würde, das wäre schon nicht schlecht. Da wären wir schon, das wäre schon etwas, was man eine erlebnisreiche Naturlandschaft nennen könnte, zumindest ein Aspekt davon. Und Aue ist ja nun auch durchaus ein wesentlicher Aspekt. Das würde ich schon so mittragen. Also ich bin eigentlich für mich selber eher opportun meiner Neigung nachgegangen. Ich habe mich diese Sachen gar nicht unbedingt gefragt. Und ich glaube, ich war damals auch schon nicht mehr so naiv, dass ich nicht gewusst hätte, dass du, wenn du im Art- und Naturschutz unterwegs bist, du Schwielen auf der Seele brauchst. Weil das ist, wenn du wirklich was erreichen willst, so frustrierend. Wenn du dir da Ziele setzt und dass dein Tun am Erfolg misst, da kannst du nur verzweifeln. Also ich glaube, das machst du besser einfach gerne, weil du es machst.